Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Ganser, Sie sind ja ein bekennender Fan der Energiewende und haben bereits seit 4 Jahren, glaube ich, eine Photovoltaikanlage.
Ja, ich habe eine Photovoltaik aus meinem Haus.
In Deutschland kommt die, ich sage jetzt mal, forcierte Energiewende nicht so gut an. Wir haben in den letzten 10 Jahren Strompreise, die um 39% gestiegen sind, sind jetzt die Nummer 2, was die Höhe der Strompreise angeht. Meinen Sie trotzdem, dass das der richtige Weg war in Deutschland?
Also ich bin nicht ein Freund von hohen Strompreisen. Ich bin ein Freund von erneuerbaren Energiesystemen, weil einfach der Unfall in Fukushima 2011 gezeigt hat, dass wenn ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, dass wir dann sehr, sehr hohe Kosten haben und überhaupt nicht wissen, wohin mit dem Müll. Ich denke auch Kohle, Erdöl und Erdgas sind nicht der richtige Weg für ein 21. Jahrhundert, das sich eigentlich auf stabilen Strukturen aufbauen sollte. Das heißt, ja, ich bin ein Freund der Energiewende.
Sie sagen aber kein Freund von hohen Strompreisen, aber das eine gehört zumindest aktuell noch zu dem anderen.
Kommt drauf an. Also ich habe jetzt auf meinem Hausdach 70 Quadratmeter Photovoltaik. Das ist eine dezentrale Energieproduktion. Wir unterscheiden ja mit zentralen Produktionen, heißt ein großes Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk, das sehr, sehr viel Strom produziert für ganz viele Menschen. Oder eben kleine Einheiten, wo sozusagen auf einem Hausdach ein bisschen Strom produziert wird. Und die dezentrale Energieproduktion ist relativ günstig. Das heißt,
es hohe Anschaffungskosten.
Ja, das stimmt. Am Anfang hohe Anschaffungskosten, aber dann die Betriebskosten sind sehr, sehr, sehr tief. Das heißt, ich betreibe ein System, ich habe ja auch ein Elektroauto, das ich als Prosumer betreibe. Man nennt das Produzent und Konsument, also Prosumer sind diese zwei Worte zusammengefügt. Und da fühle ich mich sehr wohl und ich fahre eigentlich günstiger.
Aber so auf die Strompreise gehen Sie trotzdem nicht ein?
Also ja, nein, für mich
die gehören ja dazu, einfach die höheren Strompreise, weil
bei mir
in
ist es so, dass
ja
ich natürlich
nicht dezentral produziert werden kann. Also da kommt der Strom ja aus einem Kraftwerk oder auch wenn es denn erneuerbar ist, kommt es ja auch aus einer zentralen Quelle.
Ja, also ich verstehe natürlich die Sorgen über die hohen Strompreise oder auch die Sorgen über die hohen Benzinpreise, die wir jetzt gerade in Frankreich haben. Energie ist ja etwas, auf das niemand verzichten kann. Ja? Und darum ist es wichtig, dass man dort schaut, dass es für die Ärmsten und für die Schwächsten abgefedert wird. Weil es ist so, wenn sie überhaupt kein Geld haben, sie brauchen trotzdem Energie. Ja? Also jeder braucht Energie. Man kann nicht sagen, ja gut, dann mache ich mal ein Jahr ohne Strom. Geht nicht. Das heißt, man ist darauf angewiesen. Ich denke aber, dass wir längerfristig auf jeden Fall richtig sind, unterwegs sind, wenn wir mit Sonne, mit Wind, mit Wasser und mit Biomasse und mit Erdwärme unsere Energie produzieren. Denn die Preise für einen Unfall, das habe ich jetzt wirklich bei Fukushima schon angesprochen, aber man muss noch mal genau hinschauen, das ist ja nicht geklärt. Ja, TEPCO, die Betreiberfirma, die Kosten gehen völlig durchs Dach. Also das sind nochmal ganz andere Probleme.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sowas passiert.
Ja, jetzt wenn man aussteigt, ist es natürlich gering. Aber ich finde das ja richtig. Man könnte ja auch einen anderen Weg gehen und einfach noch mehr Atomkraftwerke zubauen, was ich falsch finde. Weil natürlich die Produktionskosten von Hinkley Point, das ist ein Atomkraftwerk in England heute, schon so hoch liegen, dass man sich fragt, ja, warum bauen die noch ein Atomkraftwerk? Weil Photovoltaik ist günstiger.
Aber das wäre ja dann auch eine zentrale Anlage, oder? Das heißt, jemand würde wieder eine Rechnung stellen. Also diese dezentrale Energieversorgung wäre damit ja dann auch nicht geklärt.
Also Hinkley Point ist eine zentrale Anlage, das ist klar. Also ich bin ja darum auch kein Freund von neuen Atomkraftwerken, sondern meine Vision ist die, dass die Menschen von Konsumenten, die sie früher waren, zu Prosumenten
selber produzieren.
Ja.
Das wäre ja eine dezentrale Energieversorgung.
Genau,
jeder
also
versorgt
so wie ich das mache.
Genau.
Ja, man kann nicht das ganze Jahr eigentlich abdecken. Bei mir ist es so, im Sommer habe ich zu viel Strom, da prozessiere ich auf meinem Dach Strom, verkaufe den dann ins Netz, weil ich kann den auch nicht lagern. Das ist die Schwierigkeit. Also ein schwieriger Punkt bei der Energiewende ist eigentlich die Frage des Speichers. Was macht man, wenn man zu viel Strom hat? Wo tut man den hin? Man kann Batterien im Keller haben, man kann es auch in einen Stausee raufpumpen, das geht in der Schweiz, aber wenn das Land flach ist, wie hier in Berlin, geht das nicht. Das heißt, ich denke, die große Herausforderung in den nächsten 20 Jahren ist, wie kann man erneuerbaren Strom zwischenlagern?
Und Sie sagen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, also für mich war es nicht eine Entscheidung, die ich gemacht habe, weil ich zuerst das Geld durchgerechnet habe, sondern ich habe mir einfach gesagt, ich habe ja diese Erdölkriege untersucht, Kriege um Öl und Gas, meiner Meinung nach gibt es die. Und dann habe ich meine Erdgasheizung entfernen lassen, als ich das Haus umgebaut habe und habe eine Erdsondenwärmepumpe eingebaut. Und dann nimmt man die Wärme aus dem Boden und kombiniert das mit Strom aus dem, vom Dach, und da ist ein 100% erneuerbares System. Und dann habe ich mich noch gefragt, ja, aber dann hast du ja doch dein BMW, Diesel-BMW, den ich übrigens sehr mochte, also ich mag deutsche Autos sehr. Und dann habe ich geschaut, was für Autos gibt es in Deutschland, die elektrisch fahren. Dann habe ich den BMW i3 getestet und ich bin einfach nicht überzeugt. Die Reichweite ist nicht weit genug. Und dann habe ich ein amerikanisches Auto gekauft, einen Tesla. Der hat 400 Kilometer Reichweite, fährt elektrisch und ich kann ihn mit dem Solarstrom von meinem Dach betanken. Also das überzeugt mich.
Da haben Sie jetzt schon ein paar Stichworte genannt. Diesel, Tesla, Elektromotor. Ja. In Deutschland bekommt man ja immer mehr den Eindruck, dass man den Verbrenner den Leuten wirklich so madig machen will. Man fängt mit dem Diesel an, wir haben Fahrverbote in Deutschland. Teilweise wollen sie es auch auf Autobahnen durchsetzen. Ich meine, ist das der richtige Weg?
Denke ich nicht. Also ich denke, letztendlich müssen die Leute es selber wollen. Also ich denke, der gute Weg wäre gewesen, wenn BMW oder wenn auch ja, Mercedes oder auch Audi, ich mag auch Audi, wenn jetzt Audi oder BMW einen Tesla hingestellt hätten. Das haben sie einfach verpennt, das muss man mal sagen. Das ist jetzt nicht der Fehler der Regierung, sondern das ist der Fehler der strategischen Leitung von BMW. Das ist der Fehler der strategischen Leitung von Audi. Die bauen so tolle Autos. Also ich bin echt ein BMW-Fan und ich habe meine Garage angerufen und gesagt, was habt ihr denn? Dann bringen mir die den i3 oder den i8. Ich meine, die kommen beide für mich beide in No-Go.
Besonders hübsch sind sie ja auch nicht, jetzt im Vergleich zum Tesla. Wenn man jetzt, das ist zwar eine subjektive Sache, aber ich denke, das kann man so sagen, nichtsdestoweniger in Deutschland will man das ja eher forcieren. Also indem man zum Beispiel den Diesel unbeliebt macht, also Fahrverbote, das fängt ja jetzt alles an, das wird ja dann noch weitergehen, anstatt dass man den Leuten einfach eine bessere Alternative gibt. Glauben Sie, dass es vielleicht in so einem Land wie Deutschland auch nur so geht?
Nee, ich denke, die Leute würden reagieren, wenn sie jetzt einen tollen, schönen, schnittigen Audi haben, der 400 Kilometer Reichweite hat. Das ist das Erste. Sie brauchen hohe Reichweite. Das Zweite, das Auto muss schön sein, es muss attraktiv sein. Also im typischen Audi-Look müsste das sein. Weil beim BMW ist ja zum Beispiel der i3 ist ja nicht im typischen BMW-Look. Den würde man gar nicht als BMW erkennen, wenn es nicht angeschrieben wäre. Könnte irgendwas sein. Und das Dritte ist, das Auto darf nicht zu teuer sein. Also der Tesla zum Beispiel ist zu teuer.
70.000 habe ich?
Ja, 70.000 Euro.
400 Kilometer Reichweite. Genau. Ich finde persönlich, das ist nicht weit. Also Sie könnten jetzt aus Basel nicht nach Berlin fahren in einer Tour.
Nein,
ich meine, das ist doch kein wirkliches...
mit dem Zug oder komme mit dem Flieger.
Aber manche Leute fahren gerne selber Auto. Ja. Und ich denke, die Freiheit sollten die Menschen auch haben, zu entscheiden, welches Fortbewegungsmittel sie nutzen. Und die Alternative zum Tesla, nicht nur preislich, aber die Reichweite ist 400 Kilometer. Was ist das schon? Sogar für europäische Verhältnisse.
Also für mich funktioniert es. Das muss man eben auch sehen. Also ich meine, natürlich, wenn Sie einen Tesla haben, brauchen Sie dieses ganze Supercharger-Netz. Das ist ein Netzwerk von Tankstellen, wo Sie in einer halben Stunde oder in einer Stunde wieder genügend Strom tanken, um dann die nächsten 300 Kilometer zu machen. Sie tanken dann nicht voll auf 400, sondern Sie tanken 300, weil die letzten 100, da tankt sich das langsam. Ja, da muss man auch verstehen, wie eine Batterie funktioniert.
Und dann sind wir bei 600. Mit einer halben Stunde Aufladungsphase.
Ja, das ist so. Aber es ist wirklich so, dass Sie natürlich heute einen Vorteil haben, wenn Sie ein Diesel- oder ein Benzinauto haben an der Tanksäule, können Sie schneller tanken. Es ist so. Also müssen wir uns nicht vormachen. Aber ich habe jetzt 100.000 Kilometer gemacht mit meinem Tesla. Ich habe den mehrere Jahre. Ich war in Südfrankreich, ich war in Österreich, ich war in Bayern. Es funktioniert einfach. Das heißt, das muss man auch klar sehen. Tesla hat nicht nur, ich kritisiere den amerikanischen Imperialismus, also die verschiedenen Kriege, die die USA geführt haben, aber Tesla hat hier einfach etwas geschafft, was BMW und Porsche nicht hinbekommen haben, nämlich sie haben ein Elektroauto gebracht, das ansprechend ist. Und zweitens haben sie eine Infrastruktur aufgebaut, wo die Tesla-Fahrer sozusagen selber dann ihr Auto wieder aufladen können. Das braucht es. Es braucht beides. Es reicht nicht, wenn sie ein Auto bringen ohne Infrastruktur.
Dann gehen wir mal davon aus, dass jetzt in Deutschland, wir haben 64 Millionen zugelassene Fahrzeuge, ich habe das nochmal geprüft, das ist ja eine unglaubliche Anzahl von Fahrzeugen. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, wie ein Gedankenspiel, alle steigen auf ein E-Auto um. Würde es dann nicht eine andere knappe Ressource geben? Wir reden über Lithium-Ionen-Batterien, da sind drin Kobalt, Lithium, Graphit, Nickel, Mangan. Man spricht ja jetzt schon davon, dass das knappe Ressourcen sind.
Also ich denke, grundsätzlich sind wir als Menschheitsfamilie, ich brauche ja gerne diesen Begriff Menschheitsfamilie, wir sind 7 Milliarden Menschen, mehr als 7 Milliarden, wir gehen Richtung 8 Milliarden Menschen. Im Jahre 1800 waren wir nur 1 Milliarde, das heißt, wir sind in den letzten 200 Jahren um netto 6 Milliarden angewachsen. Das heißt, natürlich, ich bin völlig mit Ihnen einig, der Rohstoffdruck nimmt zu. Das ist einfach so. Wasser, Öl, Gas, Lithium, was Sie wollen. Sie können sogar die Fischereibestände, alles, die Fischbestände, wenn die leer gefischt werden. Das heißt, der Druck auf die Rohstoffe nimmt zu. Dann denke ich aber, ist es ein Unterschied, ob man einen Rohstoff wie Öl und Gas, der ja auch von Russland in großen Mengen exportiert wird, ob man den einfach verbrennt, ja, und dann ist einfach weg im Klima, ja, oder ob man eine Batterie hat, die man betankt, leer fährt und dann wieder betankt. Das ist ja ein großer Unterschied.
Und was macht man mit der Batterie am Ende, wenn sie nicht mehr...
Die muss rezykliert werden, weil die hat einen großen Wert.
Wird sie das aktuell?
Ja, das wird sie. Eine Batterie von einem Tesla ist nicht so wie eine Batterie von einem Smartphone, sondern die ist viel, 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 viel mehr wert. Das heißt, der Besitzer geht in die Garage und dort lässt er sie ausbauen, lässt sich eine neue einbauen. Also man wirft die Batterie vom Auto nicht in den Wald. Ja, das sollte man eh nicht machen. Aber das heißt, die geschlossenen Kreisläufe sind wichtig und man sieht auch bei der Elektromobilität, das sind ja andere Kollegen, die auch Elektroautos fahren, da tauscht man sich aus. Der Wirkungsgrad des Elektromotors ist einfach viel höher. Das muss man einfach sehen. Also da wird auch jeder Physiker sofort bestätigen, dass wenn Sie einen Benzin- oder einen Dieselmotor betreiben, geht sehr viel Energie als Wärme verloren, während das beim Elektromotor nicht so ist. Sie haben auch von Anfang an die Drehzahl, die Ihnen wirklich diese Beschleunigung auch gibt, die gerade bei einer Bergstrecke, ich sage mal, ein Tesla gegen einen handgeschalteten Porsche, das ist also in der ersten Kurve fährt der Tesla einfach viel zügiger weg. Es ist einfach auch ein spannendes Auto.
Der Sound ist ein anderer, aber das ist...
Kein Sound.
Kein Sound, eben. Ich meine, da reden wir dann vielleicht, ist das schon eher ein Liebhaber-Argument?
Ja, das Liebhaber. Also ich meine, ich bin früher auch Motorrad gefahren. Ich habe
vermissen
eigentlich
Sie nicht den Sound?
Doch, manchmal. Manchmal schon, ja. Aber ich muss natürlich abwägen. Das ist das Abwägen, ja. Also ich muss abwägen, was ist für mich das Konzept, das ich auf der Basis meiner Forschung am besten vertreten kann. Und ich habe ja sehr viel zum Beispiel den Irakkrieg kritisiert. 2003 hat der amerikanische Präsident George Bush und der britische Premierminister Tony Blair den Irak überfallen. Das ist meiner Meinung nach ein illegaler Angriffskrieg ohne UNO-Mandat. Das hat auch Kofi Annan, UNO-Generalsekretär, damals bestätigt. Das heißt, Bush und Blair sind für mich Kriegsverbrecher, klarer Fall. Wir haben 1 Million Tote im Irak seit 2003. Die Region ist immer noch nicht stabil. Also das ganze Gebiet im Nahen Osten wird umkämpft. Und meiner Meinung nach wird es umkämpft wegen Öl und Gas. Also wir haben natürlich auch die Handelsbeziehungen zu Saudi-Arabien, den Khashoggi-Mord. Also die ganzen Dinge sind ja vernetzt. Das weiß ja jeder. Und ich habe mir dann gesagt, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und wir in der Schweiz haben kein Öl, wir haben auch kein Gas. Ihr in Deutschland habt auch kein Öl und kein Gas. Und
noch nicht gefunden, wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwo
her.
Ja
gut, es gab so kleinere Einheiten, aber die waren nicht nennenswert. Also der Verbrauch ist so groß, dass Deutschland, Österreich und Schweiz, alle drei Länder sind Nettoimporteure von Öl und Gas. Und da muss man sich mal fragen, woher kommt das Öl überhaupt? Das muss man mal nachschlagen. Und in der Schweiz war der wichtigste Lieferant war Libyen, war Gaddafi. Und ich sage einfach, für mich ist es ein besseres System, mit Wasserkraft, mit Windenergie, mit Sonnenenergie Strom zu produzieren und die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren. Ich weiß, dass das nicht im Interesse von Russland ist zum Beispiel, aber es ist im Interesse der Schweiz.
Wenn wir nochmal auf Ressourcenkriege zu sprechen kommen, und Sie sagen ja auch, dass Ressourcen allgemein knapp werden, ob wir jetzt von Wasser sprechen, über Erdöl, wie auch immer.
Lithium.
Aber Lithium... Ich wäre doch dann bestimmt nicht die Möglichkeit, dass wir in Zukunft einen Ressourcenkrieg um Lithium haben. Was machen
doch.
Sie denn dann? Was machen,
da
Sie dann mit Ihrem was machen Sie dann mit Ihrem Tesla?
Nee, ich bin dagegen. Also ich bin ja nicht jetzt der sagt, ich hätte nicht gern Erdölkriege, dafür Lithiumkriege. Sondern ich möchte...
Aber es gibt ja schon Auseinandersetzungen im Kongo, zum Beispiel wegen Kobalt.
Ja, genau. Aber das ist natürlich so, dass wir bei allen Rohstoffen einen zunehmenden Druck haben. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass wir uns fragen müssen, ja, wie weit wollen wir eigentlich überhaupt gehen? Wollen wir uns umbringen wegen Rohstoffen? Wollen wir das? Und das ist aber dann nicht die Frage auf Elektroautos beschränkt, sondern das ist die Frage bei allen Rohstoffen, die wir konsumieren. Und da bin ich ja sehr in dieser Friedensbewegung engagiert, wo ich sage, nein, wir sollten das UNO-Gewaltverbot achten. Das heißt, ein Land darf ein anderes Land nicht überfallen. Also niemand darf...
Egal wegen welchen Ressourcen.
Egal, also ob sie jetzt Öl erbeuten oder ob sie Lithium erbeuten.
Aber geben Sie dann Ihren Tesla auf? Ich meine, wenn
Lithiumkrieg läuft.
Ich meine, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen absurd an, aber wie gesagt, es gibt schon im Kongo Auseinandersetzungen aufgrund dieser Vorkommen, diesen natürlichen Ressourcen, die es dort gibt. Also die Ressourcenkriege finden ja dann schon statt. Vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt wie Erdöl, da würde ich absolut zustimmen, ja. Aber existieren tun sie ja schon. Verlagern sich dann die Ressourcenkriege einfach von Erdöl zu Lithium, Kobalt, wie auch immer.
Also ich sage mal, das müssen wir auf jeden Fall sehr genau im Auge behalten, weil es kann nicht sein, dass wir ein Problem lösen und dann noch ein größeres haben. Das ist ja nicht die Idee von Fortschritt, sondern die Idee von Fortschritt ist, dass wir ein System haben, das nicht nachhaltig ist und dass wir das umstellen auf nachhaltige Lösungen. Und ich glaube, es ist möglich. Ja? Ich sage jetzt nicht, es ist durchgerechnet, weil wir haben ja überhaupt keine große Elektroflotte weltweit. Also wir haben eine ganz kleine Flotte und dort sind die ersten Versuche, die ersten Gehversuche, wenn man so will. Ja, die Elektromobilität ist neu im 21. Jahrhundert. Es gab schon im 20. Jahrhundert Elektromobilität, aber das war wirklich ein Randphänomen und Benzin und Diesel haben sich durchgesetzt. Aber wenn man jetzt den wichtigsten Automarkt anschaut, das ist ja China, ja, weltweit. Und China hat einfach gesagt, sie wollen mehr Elektromobilität wegen dem Smog in den Städten, wegen anderen Auflagen. China weiß natürlich auch geostrategisch, dass es für sie sehr, sehr schwierig ist, die ganzen Importe von Rohstoffen zu kontrollieren. Ja, sie versuchen natürlich, sozusagen auf dem Landweg Pipelines zu bauen etc., aber auf den internationalen Meeren ist das US-Imperium führend. Das heißt, die Chinesen wissen sehr genau, das US-Imperium kontrolliert die Meere. Die Amerikaner haben 10 Flugzeugträger, die Chinesen haben gerade mal einen. Und da sagen sie sich ja, die Öltanker, die könnten natürlich im Kriegsfall abgeschnitten werden. Wenn man uns daran erinnert, dass 1900, ja einfach zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, 1939 und dann auch bis 1945, hatten wir auch einen Kampf um Rohstoffe. Die Japaner haben ihr Erdöl von den Amerikanern bezogen. Und dann während dem Krieg haben die Amerikaner diese Erdöltanker leer zurück über den Pazifik geschickt. Und dann haben die Japaner gesehen, weil Japan ist eine Insel ohne Öl und Gas, die sitzen auf dem Trockenen, wie Deutschland oder die Schweiz, dann wussten die, dass für die Panzer und die Flugzeuge natürlich Öl notwendig ist. Und dann gab es am Schluss diese Kamikazenflieger, wo nur noch Einweg betankt wurde. Das heißt, die ganze Geschichte um das Erdöl, ich habe ja dieses Buch Europa im Erdölrausch geschrieben, und da habe ich einfach gesehen, dass wir mit diesem Erdöl natürlich sehr, sehr viel Fortschritte haben. Ja, es ist hier sehr warm. Ich nehme mal an, das ist Öl oder es ist Gas. Und wenn es nicht so warm wäre, wäre es hier ungemütlich. Also ich möchte nicht irgendwie das Erdöl und das Erdgas einfach fundamental kritisieren, sondern ich möchte eigentlich sagen, wir brauchen jetzt rund 100 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Das ist eine sehr, sehr große Menge. 1945 waren es 6 Millionen Fass pro Tag. Das heißt, wir haben nur Zuwachs von Erdölverbrauch gekannt und wir müssen im 21. Jahrhundert Strukturen aufbauen, wo wir aus erneuerbaren Quellen unser System eigentlich stabilisieren, weil die Erdölförderung zum Beispiel von Norwegen und Großbritannien geht zurück. Die Felder erschöpfen sich.
Das ist klar, aber wenn Sie jetzt auch sagen, dass China auf Elektromobilität umsteigen möchte, stellen wir doch uns mal vor, dass jetzt die Chinesen, wie viele Autos gibt es dort? Wissen wir das?
Ja, man weiß es. Ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf.
Ja, also auf jeden Fall gibt es mehrere Millionen Fahrzeuge in China. Wenn wir allein in Deutschland, der wichtigste Markt, denn allein in Deutschland haben wir 64 Millionen zugelassene PKWs. Also in China wird es sicherlich um ein Vielfach mehr sein.
Ja, ganz klar.
Ganz sicherlich. Ja, sicher. Und die fangen jetzt an und brauchen jetzt alle Lithium-Ionen-Batterien. Ich meine, ich weiß nicht, ob es Vorkommen in China gibt. Ich schätze mal nicht. Ist jetzt eine Vermutung von mir.
Ich sage jetzt mal, das Beste wäre natürlich gewesen, die Chinesen würden weiter Velo fahren, Fahrrad. Ja.
Kann man sie natürlich nicht zu zwingen, nein, weil sie sehen ja, was wir machen und denken sich, ich möchte auch so ein Auto haben.
Die Chinesen sehen, was wir machen und sie sehen, na gut, dann hätte ich gern 3 beheizte Räume, 5-mal Fleisch die Woche, ein Langstreckenflug pro Jahr und ein Auto und noch einen Kühlschrank.
Aber
einfach diese
das
5, das ist alles energierelevant und wenn wir uns daran erinnern, dass China 1 Milliarde Menschen hat, das heißt jeder 7. ist ein Chinese, und die steigen von der Unterschicht auf in die Mittelschicht. In der Unterschicht haben die Reis gegessen und sind Fahrrad gefahren. Und jetzt essen sie Fleisch und fahren mit dem Auto. Das bedeutet nur nochmal das Gleiche, was wir vorher schon gesagt haben. Der Ressourcendruck nimmt zu. Und meiner Meinung nach ist es so, wir müssen, um diesen Ressourcendruck abzufedern, Strukturen aufbauen, die nachhaltig sind. So wie ich Ihre Frage verstehe, ist, dass Sie sagen, ist Elektromobilität überhaupt nachhaltig?
Das ist meine Frage, weil die Komponenten, die man dafür braucht, sind auch, wenn man so möchte, endlich.
Ja,
die
meine
man
Antwort
vor allem
ist,
für den Speicher dafür braucht.
Ich bin da mit Ihnen einig, aber ich sage, Elektromobilität meiner Meinung nach ist ganz klar nachhaltiger als Mobilität mit Öl und Gas. Natürlich wäre es noch nachhaltiger, wenn wir ein Fahrzeug hätten, das überhaupt keine Form von Metallen braucht, ja, also keine Lithium-Ionen-Speicher etc. Das wäre noch besser.
Aber ich glaube, mir geht es auch um die Menge an, wenn jetzt die Fahrzeuge haben, alle umsteigen wollen auf Elektromobilität, dass allein diese Menge, die man dann für diesen Batterienspeicher braucht, auch bestimmte Ressourcenkriege mit sich bringen würde. Also das wäre mein Argument. Und die Frage an Sie, würden Sie dann Ihren Tesla auch aufgeben und aufs Velo umsteigen?
Ich habe natürlich Strecken von 400 Kilometer, die kann ich nicht mit dem Fahrrad machen.
Und was sagen Sie dann zu den Leuten, die Strecken von 700 Kilometer haben, die können Sie nicht mit dem Tesla machen? Also in einem durch
nicht. Die machen das. Die machen eine Pause. Die machen eine Pause von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Also man trifft sich auch in diesen Tesla-Tankstellen und tauscht dich dann aus, wie weit bist du gefahren, welches Modell hast du. Das ist ein Norweger dort, weil Norwegen hat sehr, sehr viele Elektroautos. Das ist übrigens spannend, weil Norwegen ist ja ein Erdöl-exportierendes Land. Also Norwegen, Großbritannien und Russland sind die drei großen europäischen Erdölproduzenten. Russland, sage ich immer, Ihnen muss ich das ja nicht erklären, aber Russland ist ein europäisches Land bis zum Ural. Und dann ein asiatisches Land bis an den Pazifik. Aber das Interessante ist ja, dass diese drei erdölproduzierenden Länder eigentlich ganz unterschiedlich mit dem Thema Elektromobilität umgehen. In Großbritannien ist es kein großes Thema, in Russland ist es kein großes Thema, aber in Norwegen ist es ein Riesenthema. Das heißt, die meisten Elektroautos in Europa fahren im Moment auf norwegischen Straßen.
Nur um das Thema Elektromobilität abzuschließen, haben Sie denn nicht die Sorge, dass wenn wir uns vom Erdöl verabschieden, dann eine andere Ressource, die knappe wird und dass wir dann da Kriege führen würden?
Also die Erdölgeschichte hat 1859 angefangen und wir haben uns schon vor dem Erdöl die Köpfe eingeschlagen. Okay, also im Mittelalter haben wir uns umgebracht, einfach weil Sie eine Frau sind und ich ein Mann, haben wir gesagt, die Frauen sind Hexen, hat man die verbrannt. Das heißt, der Mensch hat ganz unabhängig, ob er jetzt mit dem Pferd unterwegs ist, mit dem Benziner oder mit dem Elektroauto, hat er immer wieder Gründe gefunden, um den anderen Menschen umzubringen. Das heißt, ich sage auch immer, wenn man jetzt Solarzellen auf dem Dach montiert und ein Elektroauto fährt, heißt das nicht, dass im Nahen Osten der Frieden ausbricht. Okay? Die Dinge sind komplizierter, da bin ich völlig mit Ihnen einig. Aber es sind ja verschiedene Schritte, die es braucht für ein nachhaltiges System. Und ich sage da, die erneuerbare Energie, 100% erneuerbare Energie als Vision, für das setze ich mich seit Jahren ein, diese Vision ist nur ein Element. Daneben brauchen wir ein Bewusstsein, das wirklich den anderen Menschen als Menschen schätzt. Da sage ich ja immer diesen Begriff Menschheitsfamilie. Heute habe ich den Vortrag hier in Berlin, da erkläre ich, dass die Amerikaner im Vietnamkrieg, übrigens Vietnam hat kein Erdöl, das war ein Krieg aus geostrategischer Perspektive, ich sage auch nicht alle Kriege sind wegen Erdöl, also das ist völliger Blödsinn, aber im Vietnamkrieg hat der amerikanische General William Westmoreland gesagt, die Vietnamesen, das sind Termiten. Okay? Damit hat man sie aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Und was man im Dritten Reich gemacht hat, man gesagt, die Juden sind Tiere. Damit hat man Auschwitz ermöglicht. Das heißt, es ist sehr vieles im Kopf des Menschen. Ja? Dieses Ausschließen und Diffamieren von anderen Gruppen führt zu Mord und Totschlag. Und das kann genau das Problem sein, wenn wir alle auf Elektromobilität umstellen, ja, aber immer noch andere diffamieren und dann töten, dann sind wir keinen Schritt weiter. Darum möchte ich so argumentieren. Wir brauchen mehrere Schritte. Und für mich ist erneuerbare Energien ein Schritt. Und ein anderer Schritt ist eben ein Bewusstseinsschritt, wo man sagt, alle Menschen gehören zur Menschheitsfamilie, egal welche Religion sie haben. Egal, ob sie Buddhisten sind, ob sie Muslime sind, ob sie Christen sind, ob sie Juden sind, ob sie Hindu sind oder ob sie Atheisten sind. Weil wir haben ja auch diese Spaltung, die ist sehr, sehr virulent im Nahen Osten und überhaupt in diesem sogenannten Krieg gegen den Terror ist das ja auch ein Riesenthema. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns im 21. Jahrhundert wieder an das UNO-Gewaltverbot erinnern und eigentlich mehr Respekt untereinander haben.
Gehen wir mal davon aus, dass wir uns übermorgen von dem Erdöl verabschieden würden, also weg von diesen 100 Millionen Fass pro Tag. Was würde das eigentlich für das Imperium, wie Sie ja gerne sagen, USA, bedeuten, die sich ja auch ihre Vormachtstellung unter anderem auch durch die Absicherung des Erdöls gesichert haben?
Ja, es wäre natürlich ein Riesenumbruch in der internationalen Politik, weil zum Beispiel das Verhältnis USA-Saudi-Arabien baut in erster Linie auf dem Erdöl auf. Also man muss sagen, die Amerikaner liefern den Saudis die modernsten Waffen. Und die Saudis schauen dafür, dass der Erdölpreis im Rahmen der OPEC in gewissen Breiten bleibt und auch, dass die USA jederzeit beliefert werden. Das ist ein ganz altes Verhältnis USA-Saudi-Arabien. Wenn es jetzt kein Erdöl mehr gäbe, dann hätten die Saudis überhaupt nichts in dieser Art, den USA zu liefern. Und die amerikanische Rüstungsindustrie würde vermutlich Saudi-Arabien auch nicht mehr so beliefern, weil die hätten die Devisen nicht mehr. Also das würde wirklich alles auf den Kopf stellen. Im Moment haben wir einen Deal Rüstungsgüter gegen Erdöl und das Ganze tut der Welt nicht gut, das muss ich ganz offen sagen. Es würde auch die Verhältnisse Russland-Deutschland natürlich stark beeinflussen, weil Russland an Deutschland über die Nord Stream Pipeline Erdgas liefert. Gazprom wird es dann nicht mehr geben.
Ja, wobei, wir haben ja über Erdöl geredet. Gas ist ja wieder eine andere Geschichte, aber Sie meinen, das ist auch ein strategisches Gut.
Ja, also gut, man kann so sagen, wenn es kein Erdöl mehr gibt, dann schwenkt die ganze Weltwirtschaft auf das Gas. Aber wenn wir das weiterdenken und sagen, okay, wenn es auch kein Erdgas mehr gibt, was passiert dann? Mhm. Und dann wird man noch die Kohle verbrennen. Aber irgendwann wird man zum Punkt kommen und sagen, können wir ein System aufbauen mit erneuerbaren Energien? Und ich denke, das wäre notwendig. Ich denke, das würde zunehmen.
Glauben Sie, dass es eine künstliche Knappheit von Erdöl gibt, weil ja immer wieder festgestellt wurde, oh, wir sind kurz vor knapp und dann wird wieder etwas entdeckt. Oh, es geht aus und dann wird wieder eine Quelle entdeckt. Sie im Chinesischen, im Meer, was Sie sich da sichern wollen, die sagen ja auch, dass sie vermuten dort Erdöl-Lagerstätten.
Das ist natürlich jetzt so eine Sache, dass man eigentlich in die einzelnen Länder nicht reingehen kann und die Reserven überprüfen kann. Also zum Beispiel, wie groß sind die Reserven des Iran wirklich? Wie groß sind die Reserven des Irak wirklich? Wie groß sind die Reserven von Saudi-Arabien und Venezuela wirklich? Wie groß sind die Reserven von Mexiko? Das heißt, es ist eine politische Sache. Man kann nicht eine Revisionsgesellschaft nach Saudi-Arabien schicken und sagen, wir würden das gerne prüfen, sondern da ist das Königshaus und das sagt einfach, unsere Reserven sind groß. Weil natürlich jeder Erdölanbieter eigentlich immer sagen möchte, wir haben genügend. Ja, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ja. Und das, was ich einfach sehr, sehr interessant finde, ist, dass wir nur verlässliche Zahlen jetzt haben für Norwegen und Großbritannien. Und da können wir einfach zeigen, aus der Forschung heraus, dass die 1970 angefangen haben, Erdöl zu fördern in der Nordsee. Dann ging die Förderung rauf bis zum Jahre 2000 und danach auf 3 Millionen Fass. Und dann ist die eingebrochen auf 2 Millionen, 1 Million Fass. Das heißt, die Erdölförderung geht rauf und runter in den Gebieten, wo wir das beobachten. Jetzt kann man sagen, ja, wenn es irgendwo runter geht, dann wird halt ein anderer wieder rauf mehr fördern. Zum Beispiel, weil dann der Preis steigt, können unkonventionelle Erdölsorten mehr gefördert werden. Zum Beispiel Fracking in den USA, da wird aus der Boden aufgesprengt. Oder Ölsand aus Kanada, da wird aus einer Mischung aus Öl und Sand wird das Öl rausgeholt. Oder man geht in den tiefen Bereich, also Deepwater Offshore, das heißt eigentlich Deepwater Horizon, der Unfall im Golf von Mexiko 2010. Da ging man auf 5 Kilometer Tiefe, um das Erdöl im Golf von Mexiko zu holen. Das heißt, der Mensch, wenn etwas knapp wird, geht er einfach in die höheren Risikogebiete. Und da sage ich immer, ich finde das keine gute Idee, weil beim Fracking riskiert man das Grundwasser. Warum geht man nicht konsequent Richtung erneuerbare Energien? Das wäre viel klüger.
Wir akzeptieren ja die allgemeine These, dass Erdöl endlich ist. Das wiederholen Sie auch immer. Allerdings gibt es ja zwei Theorien eigentlich über die Entstehung des Erdöls. Die abiotische und biotische Theorie. Ja. Wenn man sich ja nicht mal einig ist, auch wenn man sicherlich sagt, dass die biotische Theorie die offenkundige ist, also die allgemein akzeptiert ist. Ja. Wieso sagt man denn dann immer, Erdöl sei endlich, wenn man sich nicht mehr über den Entstehungsprozess einig ist?
Weil die Menge, die man pro Tag verbraucht, so groß ist. Also wenn Sie die 100 Millionen Fass pro Tag, die wir jeden Tag brauchen, sich umrechnen in Supertanker. Ein Supertanker hat 2 Millionen Fass Erdöl. Und ein Supertanker, wenn jetzt der hier da durch die Straße fahren würde, erstens passt er natürlich nicht in die Straße, der wäre einfach riesig. Also wir in der Schweiz sehen nie irgendwelche Supertanker. Aber wenn man am Persischen Golf ist, kann man die sehen. Die sind riesig. Und von diesen Schiffen brauchen wir 50 Stück jeden Tag. Und ob jetzt dieses Erdöl abiotisch oder biotisch ist, spielt nur dahingehend eine Rolle, wenn man sagt, fließen dann 100 Millionen Fass pro Tag nach? Ist das überhaupt möglich? Und da gehen die Theorien ja weit auseinander. Also die Biotischen sagen eben, Erdöl ist entstanden aus abgestorbenen Lebewesen und Pflanzen. Das ist auch die Theorie, die ich vertrete. Die abiotische Theorie, das bekomme ich ja dann auch zugeschickt. Die Leute sagen, ja, sie haben ein Buch geschrieben, Europa im Erdölrausch, aber sie haben vergessen zu erklären, dass es noch die abiotische Theorie gibt. Da habe ich dann die Bücher gelesen zur abiotischen Theorie. Und die abiotische Theorie sagt ja eigentlich, Erdöl entsteht aus dem Erdinnern, aus dem Gestein, wenn man so will. dann sage ich immer, okay, nehmen wir mal an, das stimmt. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber nehmen wir mal an, dass es stimmt. Wie viel entsteht dann? Entsteht dann 100 Millionen Fass pro Tag? Und da ist man überhaupt nicht der Meinung, dass 100 Millionen Fass pro Tag entstehen. Das heißt, für uns als menschliche Spezies ist es notwendig zu sagen, Erdöl ist endlich, auch wenn Sie recht haben, dass es in Millionen Jahren gedacht nicht endlich ist. Es wird wieder entstehen. Alles kommt und geht. Das ist sind die Gesetzmäßigkeiten. Aber für uns ist es endlich. Wir haben 1859 damit angefangen. Wir haben jetzt 150 Jahre Erdölgeschichte. Wir sind in den ersten 100 Jahren, einfach, dass man sich das klar macht, von, sagen wir, 1850 bis 1950, sind wir von 0 auf 6 Millionen Fass gefahren. Das ist wenig. Und dann von 1950 bis 2020 sind wir von 6 Millionen auf 100 Millionen Fass rauf. Das heißt, die letzten 70 Jahre, die mich am meisten natürlich als Historiker interessieren, das ist ein Erdölrausch. Und das hat es noch nie gegeben. Das hat es im Mittelalter nicht gegeben, das hat es beim römischen Imperium nicht gegeben. Und das ist einfach für die heutige Generation, Generation EasyJet, oder, irgendwie gar nicht mehr so klar, dass wir hier auf einem endlichen Rohstoff das ganze System aufbauen und dass das eigentlich eine sehr riskante Technologie ist. Und wenn Erdöl endlich ist, dann ist es eben ein geostrategisch ganz unglaublich wichtiges Gut. Also Hitler hat seinen Blitzkrieg ja mit Erdöl geführt. Das Erdöl bekam er übrigens aus den USA zum Teil, sehr interessant, ja. Und da muss man sich dann wieder fragen, ja, welchen Einfluss hat Erdöl auf unser Leben heute? Russland, Saudi-Arabien und die USA sind die drei größten Erdölproduzenten der Welt. Der Iran ist jetzt unter Embargo. Ich sage einfach, wenn man in die Geschichte des Erdöls einsteigt, ist es unglaublich spannend. Aber es ist trotzdem, nachdem ich mich viele Jahre damit beschäftigt habe, eigentlich für mich ein gefährlicher Stoff. Und es wäre besser, wir würden die Abhängigkeit Schritt für Schritt reduzieren, indem wir die Erneuerbaren ausbauen, weil wir können ja dann nicht von einem Tag auf den anderen Tag alles verändern. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir 7,5 Milliarden Menschen sind, ja, dann ist es ja die Umstellung umso schwieriger. Ja. Wir sind jetzt sehr, sehr viele und der Konsum ist so hoch wie noch nie. Wir waren noch nie so viele auf dem blauen Planeten, wir haben noch nie so viel Erdöl verbraucht wie heute, gerade heute. Und darum ist der Abstieg von diesem Gipfel, ein friedlicher Abstieg mit erneuerbaren Energien, ja, das wäre das, was ich mir erhoffe, was ich mir wünsche für meine Kinder, für die nächste Generation, für das 21. Jahrhundert.
Ein friedlicher Ausstieg aus dem Erdöl. Glauben Sie wirklich, das ist möglich?
Ja, wir bringen uns jetzt schon fürs Erdöl um, ja, das muss man sagen. Aber die technologische Veränderung ist natürlich da. Es ist ja nicht so, dass man jetzt keine Alternativen zum Erdöl hat, sondern man hat sie. Aber ich habe mich in der Schweiz mal mit Peter Foser am Swiss Economic Forum über die Energiewende unterhalten. Und Peter Foser damals war Chef von Shell, einer der größten Erdöl- und Erdgaskonzerne Europas. Und dann habe ich ihm gesagt, meine Vision ist 100% erneuerbare Energien, also Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft, Biomasse, Erdwärme. Und er hat dann gesagt, finde ich gar keine gute Idee, wir können vom Erdöl weg, aber dann sollten wir zum Erdgas, weil Shell verkauft Öl und Gas. Das heißt, die Industrie hat kein Interesse an diesem Wandel. Und die Journalistin, die uns damals interviewt hat, hat gesagt, Shell hat im letzten Jahr einen Gewinn gemacht von 7 Milliarden Dollar. Und dann hat er gesagt, Entschuldigung, das war der Gewinn vom ersten Quartal. Das heißt, man muss sich auch klar sein, dass es hier um riesengroße Summen geht. Die Devisen, die durch den Verkauf von Erdöl und Erdgas erwirtschaftet werden, sind riesig.
Nichtsdestoweniger, Erdöl hat ja eine unglaubliche Innovationskraft auch überhaupt erst ermöglicht. Also der Grund, warum wir jetzt diese moderne Technologie haben, wäre ja ohne Erdöl überhaupt nicht so gewesen.
Ja, da muss man dankbar sein.
Sie sprechen ja von einem friedlichen Ausstieg aus unserer Erdölsucht. Ja. Und Sie gelten ja auch so ein bisschen wie der Kopf einer Friedensbewegung, wenn man sie heute noch so nennen kann. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Friedensbewegung heute, wenn wir mal die auch vielleicht vergleichen zu den 80ern, wo wirklich 100.000 Menschen auf der Straße waren? Sicherlich war die Zeit eine andere, aber nichtsdestoweniger, sowas sieht man heute nicht mehr.
Also ich denke, diese öffentlichen Demonstrationen, die haben wir das letzte Mal 2003 gesehen, als in Berlin hier, ich glaube, 500.000 Menschen demonstriert haben gegen den damals geplanten Angriff auf den Irak. Das war der Krieg von George Bush und Tony Blair. Diese Demonstrationen gab es auch in Rom, die gab es auch in London, die gab es auch in Bern, die gab es in Paris, die gab es in Washington, die gab es in New York, die gab es in L.A. Es ist 15 Jahre her. Das heißt, damals hat man so etwas gesehen wie eine öffentlich sichtbare Friedensbewegung. Später hat man das eigentlich nur noch bei Fußballereignissen gesehen, dass die Leute in großen Mengen eigentlich rausgegangen sind. Jetzt könnte man aus dem schließen, die Friedensbewegung gibt es nicht mehr. Okay. Fände ich aber den falschen Schluss. Ja. Ich glaube, die Menschen sind hier einfach in ihrem Verhalten dahingegen anders, dass sie zu Hause vor dem Computer sitzen und sich übers Internet schlau machen und sich eigentlich fragen, warum sind wir immer noch in diesen Kriegen? Warum ist die Bundeswehr in Afghanistan? Was ist am 11. September passiert? Weil darum ist die Bundeswehr ja in Afghanistan. Was ist wirklich in der Ukraine passiert? 2014, war es ein CIA-Putsch? Oder ist Putin schuld? Was ist überhaupt passiert? Und jetzt da mit Saudi-Arabien, wer ist dieser Mann, der da in Saudi-Arabien, der Kronprinz ist?
Aber man sitzt vorm PC zu Hause.
Genau.
Das macht ja keinen Eindruck so wirklich.
Ja, man ist einfach isoliert. Ja. Also das ist das Problem, dass sehr viele Leute jetzt online sind, sie sind informiert, aber sie sind isoliert. Und das ist vermutlich auch das, was man sozusagen als Weiterentwicklungspotenzial sehen kann, dass die Leute jetzt nicht mehr so sehr noch Informationen brauchen, sondern sie brauchen physischen Austausch. Also sie müssen sich in die Augen sehen, sie müssen zusammensitzen. Ja? Und das passiert. Ich habe heute hier einen Vortrag in Berlin. Das ist ein Raum mit 860 Plätzen in der Urania. Sagt man das Urania oder die Urania?
Ich weiß es nicht.
Okay, gut. Also einfach hier in Berlin in einem größeren Raum. Und es ist einfach ausverkauft. Das heißt, was ich sehe, ist, die Friedensbewegung gibt es. Weil der Vortrag heißt illegale Kriege. Ja klar, aber sehen Sie, die Friedensbewegung ist eigentlich immer klein gewesen. Das heißt, war nie sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung hat sich gegen Krieg und Terror engagiert, sondern das war immer eine kleine Gruppe. Aber sie hat es immer gegeben. Das hat sie übrigens auch im Dritten Reich gegeben. Da hat Sophie Scholl von der Weißen Rose hat Flugblätter verteilt in der Universität München und hat gesagt, ich bin gegen diese grässlichen Kriege, die Hitler da führt. Sie wurde dann festgenommen und enthauptet. Aber da sage ich immer, die Friedensbewegung heute ist in einer viel besseren Lage als während dem Dritten Reich. Ja, man kann ja öffentlich aufstehen und sagen, wir sind gegen die Kriegen und wir sind auch gegen die Kriegslügen. Dass wir eine Minderheit sind, mit dem muss man leben.
Man muss damit leben. Würden Sie sich trotzdem wünschen, dass sich mal 100.000 Mann draußen versammeln?
Ja, fände ich schön. Ja, wenn man sagt, wir wollen zum Beispiel diese US-Drohnenkriege nicht. In Afghanistan werden gern, dass Rammstein geschlossen wird. Da habe ich mal eine Rede gehalten in Rammstein. Kaiserslautern war das. Da waren schon, ich weiß nicht, 1.000, 2.000 Leute waren da schon da. Aber wenn das mal 100.000 wären, ich fände es schön. Friedlich. Friedlich.
Vielen Dank.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.